Forschungsimpuls, der Wissenschaftspodcast. Und damit herzlich willkommen zu dieser Jubiläumsfolge des Forschungsimpuls-Podcasts. Mein Name ist Nicolai Krüger und ich begrüße euch und Sie alle hier zu der einjährigen Jubiläumsfolge. Am 2. Dezember 2024 ist die erste Episode online gegangen. Und was man ja hier nochmal erwähnen muss, es war Teil eines Drittmittelantrags, dass ich gesagt habe, wir planen direkt in dem Antrag das Thema Wissenschaftskommunikation mit und schreiben das total frech damit rein, dass es einen neuen Wissenschaftspodcast geben soll, in dem wir uns aus Sicht der, ich sag jetzt mal verkürzt in dieser Episode, _Informatik, uns mit wissenschaftlichen Fragestellungen der Digitalisierung, der digitalen Gesellschaft auseinandersetzen soll. Natürlich ist das in so einem Drittmittelantrag viel detaillierter. Das soll jetzt gar nicht so sehr Thema sein, aber es geht schon um das, was aus der Wirtschaftsinformatik, Verwaltungsinformatik, angewandten Informatik sich rund um das Thema digitale Gesellschaft und ganz oft auch, weil das eben auch die Kontextsituation für mich in meiner Professur ist, um das Thema digitaler Staat dreht. Ja, insofern herzlich willkommen in dieser Episode. Wir wollen heute ein bisschen zurückblicken auf das, was in den letzten Folgen seit Beginn passiert ist. Weniger die Folgen, die Solo-Episoden waren. Das wäre vielleicht ein bisschen sehr monoton und ein bisschen langweilig. Trotzdem möchte ich das auch ein Stück weit zusammenfassen und in die ein oder andere Folge mal hineinhören, was wir da vielleicht an Highlights hatten. Denn was mich sehr gefreut hat, und das war für mich auch überraschend, was macht das eigentlich mit einem, wenn man einen Podcast produziert? Ich bin ja in dem Thema nicht ganz neu. Ich bin schon als Jugendlicher in der Medien- und Audioproduktion so ein bisschen unterwegs gewesen. Also das Thema an sich ist gar nicht neu. Aber die Rolle, die hat sich schon verändert. Das habe ich im letzten Jahr gemerkt. Und das äußerte sich eigentlich vor allen Dingen in der Form, wie man in den Dialog gehen kann mit Menschen, die man interessant findet, mit Forschenden, mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Praxis. Wenn man so eine Einladung hat in so einem Podcast-Format, das ist schon was Feines. Gerade, weil das hier kein wirtschaftliches Interesse verfolgt. Ich sag mal gerade mit dazu, weil das gerade vielen Wissenschaftspodcasts eben auch widerfährt. Das Thema Finanzierung ist ein Thema. Das ist aber jetzt heute gar nicht entscheidend. Und ob man da mal Werbung hat oder nicht, das meine ich alles gar nicht. Sondern, dass man ein Format hat, in dem man sich einfach fachlich auseinandersetzen möchte, sich die Zeit nehmen möchte für Slow Thinking, für Gedanken, die sich entwickeln, dafür auch Quellen zusammenzusuchen, wissenschaftliche Quellen, wo immer möglich, in diesem Format hier natürlich, Paper und Studien zu zitieren, Buchbeiträge zu zitieren und hier mit reinzubringen. Und all das ist in diesem Jahr passiert und ich habe, glaube ich, nie eine Absage bekommen tatsächlich, sondern eigentlich immer nur, ja, da hätte ich Lust drauf und wie schön, dass sich jemand für das Thema interessiert und das eben aus einer ganz, ja, tiefen Fachlichkeit heraus. Finde ich klasse, hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und ja, wenn man mal zurückschaut, wie das Ganze gestartet ist, dann waren das natürlich erstmal so ein paar Folgen, wo ich auch für mich herausfinden musste, wie kann das denn hier funktionieren? Pilotfolge überspringen wir jetzt vielleicht mal. Das war vor allen Dingen technisch direkt so, dass ich gesagt habe, okay, wir müssen doch nochmal investieren und nochmal in Vorleistung gehen. Aber dann kamen zwei Episoden, wo ich mich einfach mal selber hingesetzt habe und so ein Konzept, was mir wichtig war, eigentlich auch in Richtung von möglichen Forschenden, möglichen Promovierenden, aber auch meine jetzigen Studierenden zu tragen, nämlich das Thema, wie funktioniert Forschung denn heutzutage, da wo wir in einem Bereich unterwegs sind, wie eben Verwaltungsinformatik, aber auch Wirtschaftsinformatik und natürlich gilt das auch für andere Fächer. Wir haben ja hier zum Beispiel auch sehr viele Fragestellungen aus der Politikwissenschaften, die hier immer mit reinspielen, aus der Juristerei. In Summe sind das halt Fragen, die eher nicht im harten MINT-Bereich sind, also nicht rein naturwissenschaftlich oder wo man etwas beobachten kann in der Natur und dann darüber eine Studie rausbringt, sondern das sind immer Fragestellungen, in denen man auch etwas, ja, vielleicht konzeptionell unterwegs ist, in denen man mit messbaren Schritten, messbaren Phänomenen in der Gesellschaft oder in Unternehmen, in Organisationen unterwegs ist. Und auch da ist wichtig, mal so ein Wissenschaftsformat aufzusetzen und das zu erklären in einer gewissen Detailtiefe. Ja, der erste Schritt, der mir dabei damals wichtig war, war dieses Phänomen Publish or Perish einmal klar zu machen, dass im Prinzip das, was wir heute so in dem Studium kennenlernen oder was man im Bachelor und Master hauptsächlich hat, dass man mit Büchern arbeitet, dass das ganz anders ist, wenn man dann später in die Forschung reingeht oder wenn man eine Doktorarbeit anfängt und sich dort orientiert. Da ist das Medium, die Quintessenz eine ganz andere, denn man ist dann unterwegs in Papern und in dem, was aktuell in der Forschung entsteht. Dann habe ich mich auch damit auseinandergesetzt, wie denn so Forschungsdesigns grundlegend skizziert werden können. Also was man sich grundsätzlich an Methoden zur Hand nehmen kann. Die Episode wird übrigens überhaupt nicht schlecht. Das war die dritte Episode vom 17. Dezember 2024. Kann ich nochmal Werbung für machen? Ich habe auch kürzlich ein Karussell auf Instagram entwickelt, weil immer wieder mit meinen Studierenden und auch im Dialog mit anderen Forschenden und auch im Professorenkreis der Dialog dazu aufkommt, wie vermittelt man eigentlich, welche Forschungsdesigns gut gebräuchlich sein können. Das hat natürlich immer was ganz individuell damit zu tun, wer einen betreut. Also bitte für alle Studierenden, die jetzt auf der Suche sind nach einer Methode für ihre Abschlussarbeit, bloß mit dem eigenen Prof, mit der eigenen Professorin besprechen. Aber es gibt natürlich gewisse Tendenzen, welcher Methodenkanon in eine Disziplin reingehört. Und das hat also mir viel Spaß gemacht und deshalb, das wird nicht alt, da kann man gerne nochmal reinhören. Wir machen das jetzt mal und wir schauen mal hier rein, was ich da damals vor einem Jahr so gesagt habe. Beschäftige ich mich entlang der Theorie, entlang meiner Wissenschaftsdisziplin, was auch immer das sein soll? Oder ist das Ziel der Transfer, also die Lösung vielleicht auch aus einem Praxisproblem heraus, was ich einfach nur mit wissenschaftlichen Methoden bearbeiten möchte? Das wäre so eine Unterscheidung. Ja, das war im Prinzip jetzt so der Block. Fundament dieses Podcasts und Transfer in ein Wissenschaftspodcast-Format hinein. Ich werde wahrscheinlich dazu auch nochmal eine eigene Episode machen, denn mir ist das ganz wichtig, auch in Abgrenzung zu anderen Wissenschaftspodcast-Formaten hier ein bisschen Detailtiefe anzubieten, was das wissenschaftliche Arbeiten und das Forschen ausmacht, wenn man eben nicht rein naturwissenschaftlich arbeitet. Das ist nicht selbstverständlich. Hier muss man, glaube ich, ein bisschen noch Details nachliefern. Das steht in meinem Backlog für nächstes Jahr mit drin, auf jeden Fall. Kommen wir zu einem zweiten, größeren Abschnitt. Wir hatten hier wunderbare Gäste zu Gast. Zunächst Dr. Christian Ulbrich, der mit seinem Buch Automated Democracy sicherlich hier einen Aufschlag, ein Mindset in den Podcast hier mit reingebracht hatte, der auch ein Stück weit wegbahnend war. Einfach deshalb, weil dieses Werk, sein Buch, ein ganz, ja, für mich doch wichtiges Werk war, das zu lesen und sich auseinanderzusetzen mit der interdisziplinären Forschung über KI in der öffentlichen Verwaltung. Und sein Werk ist richtig spannend. Er hat ja so unterschiedliche Facetten in dem Podcast damals beleuchtet. Also natürlich die Thematik, kann das denn sein, dass wir einen automatisierten Staat nachher haben? Was für einen Einfluss hat das auf das Thema Gewaltenteilung etc.? Er hat aber auch da schon, und dann sieht man mal, wie wunderbar das ist, wenn man hier tief in diese Themen hineingeht, aus seinem Buch heraus den Appell gebracht zum Thema digitale Souveränität. Wir hören mal rein.
Die Angestellten sind alle gewöhnt, zum Beispiel an Microsoft-Tools. Die haben natürlich keine Lust, umzulernen. Oder es ist ein enormer Aufwand, sich an alles neu einzugewöhnen. Das heißt, es wird zu einem massiven Uphill-Battle gegen die eigenen Angestellten. Und das kann nicht funktionieren. Das heißt, aus meiner Sicht sind die Unis da auch ein Stück weit in der Pflicht, da ja andere Alternativen aufzuzeigen und die Leute daran zu trainieren.
Spannend ist ja, zu dem Zeitpunkt war das Thema digitale Souveränität eben noch überhaupt nicht so sehr im Fokus, wie es jetzt zum Jahresende, zumindest in meiner Wahrnehmung, im öffentlichen Diskurs stand. Ja, es gab noch einen zweiten sehr spannenden Aspekt dabei, hören wir noch einmal rein, in dem Podcast mit Christian Ulbrich.
Diesem Einfluss kommt eben zwangsläufig auch Verantwortung. Also mir wäre es lieb, dass sie ein Bewusstsein entwickeln, dass sie ganz zentral die Architektur der Zukunft quasi mitbauen und die Hoffnung auch so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Also wenn ich das und das programmiere, was bedeutet das? Wofür kann man das auch einsetzen? Und vielleicht dann ab und zu mal auch den umständlicheren, komplexeren Weg zu gehen. Das wäre mein Wunsch.
Tja, das bezieht sich auf das Thema, was könnten wir aus der IT-Welt, aus der Verwaltungsinformatik im Speziellen auch gestalten, wenn wir moderne Technologien entwickeln und was kann man vielleicht tun, um unsere Demokratie zu schützen aus einer technologischen Sicht. Ja, das passt ganz gut tatsächlich zu dem Hintergrund dieses Podcasts und zu dem Drittmittelantrag, der damit einhergeht, denn das soll da drin auch Thema sein. Aber gut, schauen wir mal weiter. Das war im Prinzip ein Wissenschafts-Deep-Dive-Folge, kann ich nur noch mal empfehlen, da reinzuhören. Jetzt wird es etwas pragmatischer. Zu Gast war dann im März Arne Schömann, der in Nordrhein-Westfalen das Thema künstliche Intelligenz vertritt und auch, man muss sagen, verkörpert wie wahrscheinlich kein zweiter. Denn unter seiner Verantwortung läuft bei IT-NRW das KI-Tool, ein zu kleines Wort, es ist kein reines Tool, eigentlich die Architektur und das Ökosystem NRW Genius. Das heißt, für alle, die sich damit nicht auskennen oder damit nichts zu tun haben, es handelt sich um eine KI, die im öffentlichen Sektor von also Staats- und Regierungsorganisationen souverän und sicher eingesetzt werden kann. Und wir haben in dem Podcast ganz tief über das Thema Architektur von KI-Systemen eben gesprochen, auch über das Thema Confidential Computing, was in diesem Zusammenhang hier in Nordrhein-Westfalen ein Teil dieser Lösung geworden ist. Und hören wir mal rein, über was denn noch?
Ist ein guter Punkt. Also ich finde, Souveränität wird immer relevanter. Die Frage ist nur, was heißt das? Also für mich ist Souveränität erstmal so ein großer Begriff, der erstmal näherer Erläuterung bedarf. Aus meiner Sicht ist Souveränität dann gegeben, wenn ich die Wahl habe, zu entscheiden, welches IT-System setze ich ein, kann ich da Einblick einnehmen und kann ich schnell wechseln. Also das wäre für mich erstmal souverän genug. Deswegen, ja, finde ich total spannend. Was mich auch so in den letzten Wochen total überrascht hat, war das Thema, wo kommen eigentlich unsere Modelle her, welche setzen wir ein? Also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass jetzt große Botnetze im Grunde die Trainingsdaten für die Crawler, die rumlaufen und Daten einsammeln zum Training von Sprachmodellen, ein bisschen, wenn man das Muddling the Water betreiben, also einfach Dateninjektionen vornehmen, um dann eine Verzerrung nachher auch im Trainingsmaterial zu erwirken, ja, total gruselig. Also wir müssen Einblick darin nehmen können, welche Daten wurden benutzt, um ein Modell zu trainieren, welche Werte stecken da drin, das müssen wir irgendwie nachvollziehbar und halten können. Und das finde ich total gut an der KI-Verordnung, dass damit auch eine Regulatorik entsteht, die genau das vorschreibt, die genau das erwirken soll. Und beispielsweise noch ein Positivbeispiel aus NRW mit dem Teuken-Modell, was ja das Fraunhofer-Institut mitentwickelt hat, haben wir ja auch ein erstes deutsches Modell, was genau das berücksichtigt.
Wahnsinn, welche Reichweite und welchen Impact unterm Strich der Inhalt dieser Episode hatte. Also das wird mir jetzt beim erneuten Anhören auch nochmal stärker klar. Hier war jetzt schon in dem Ausschnitt wieder so viel drin, was jetzt gerade heiß diskutiert wird. Ich habe gestern auf LinkedIn einen Post verfasst, also hauptsächlich auf LinkedIn, da war es ausführlicher als auf den Social-Media-Kanälen, den anderen. Das ganze Thema mit einer modellagnostischen künstlichen Intelligenz. Ich habe mir aus Baden-Württemberg den F13 Chatbot, kann man nicht sagen, eher das Chatbot-Interface nochmal zur Hand genommen und jetzt über die vorlesungsfreie Zeit die Vorbereitung eines weiteren Faches genutzt, um F13 mal lokal zu deployen, also ans Laufen zu bekommen, modellagnostisch, also mit eigenen Modellen dahinter. Wenn einen das interessiert, was das wirklich bedeutet, so ein System zu konzipieren als Regierungsorganisation und eben auch aus einer datenwissenschaftlichen Perspektive, aus einer Informatikperspektive, kann ich wirklich nochmal die Folge mit Arne Schömann sehr empfehlen. Ja, dann haben wir auch in diesem Podcast schöne Momente eingefangen, in denen ich on Tour bin, sozusagen. Mir ist gerade beim Vorbereiten dieser Episode aufgefallen, dass ich gar keine O-Töne mitgebracht habe. Das werde ich mir mal für das nächste Jahr vornehmen, dass ich also noch ein paar Soundelemente vor Ort auch jeweils einfange. Also sowas wie in Berlin, wo ich zu Gast war bei der Veranstaltung von der Kohle zur KI von unserem Ministerpräsidenten Hendrik Wüst, der in die Dépendance des Landes NRW in Berlin eingeladen hat. Und ja, das war eine Folge, wo ich gar nicht so sicher war, wen kann ich denn da jetzt alles als O-Ton zitieren? Ein bisschen schwierig vielleicht von den Rechten in einem Wissenschaftspodcast. Ja, also was habe ich gemacht? Das war eine Folge, da habe ich das Transkript von YouTube genommen, denn die Staatskanzlei hatte das komplette Conference-Programm auf YouTube geladen. Davon gab es dann ein Transkript und das habe ich KI-basiert zusammenfassen lassen und diese Zusammenfassung wieder mit Notebook LM oder irgendeinem anderen KI-Tool in so eine Folge gegossen. War ganz witzig mal, wird sicherlich nicht oft geben, aber ja, toll war das Format auch, dabei sein zu können und da zu hören, welche Idee die Politik denn diesem Thema hier für Nordrhein-Westfalen gibt. Übrigens gab es ja noch weitere Episoden, das packe ich jetzt hier sehr gerne gerade mal damit zusammen, wo ich so ein bisschen on Tour war. Die Folge aus Bilbao war ziemlich ähnlich, die war später im August, im Sommer. Da war es mehr so daran angelehnt, dass dieses Bilbao-System, ich habe es Betriebssystem einmal genannt in der Folge dort, als Idee hat, wie man denn E-Government und Strukturwandel in einer Region gestalten kann. Ja, das ist so ein bisschen für einen Podcast vielleicht schwierig, hier ganze Folgen daraus zu bauen. Deshalb waren es jetzt nur zwei in diesem Jahr. Auf Social Media bin ich da etwas tüchtiger. Da kann man gut natürlich mit Bewegtbild arbeiten und gerade so Wissenschaftskommunikation aus Museen, aus Bibliotheken, das mache ich halt unheimlich gerne, oder aus irgendwelchen Science-Veranstaltungen in der Region aufbereiten. Macht mir total viel Freude. Das sind natürlich kurze Clips, also höchstens eine Minute oder zwei, was man da so halt hat als Reel typischerweise. Das passt dann nicht in einem Podcast-Format. Insofern vielleicht hier mal auch postmedial der Appell, wer Lust hat, wer das interessant findet. Also der Account heißt überall Forschungsimpuls. Ja, und dann kam eigentlich die letzten Monate über hauptsächlich tatsächlich Interview-Episoden. Und das heißt also hauptsächlich im Sinne von, es kam nur so eine gewisse Regelmäßigkeit rein und ich möchte nicht das Wort Redaktionsplan benutzen, das wäre zu viel des Guten, aber doch eine gewisse Regelmäßigkeit mit verschiedenen Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft und Praxis in Kontakt zu kommen. Gestern ging online die Meldung meiner Hochschule, dass unsere Kooperation mit dem Zentrum für digitale Souveränität, dem CENDES aus Bochum, dass das jetzt also ganz öffentlich ist. Auf beiden Webseiten gibt es eine Meldung dazu und die Partnerlogos sind jeweils verlinkt etc. Ja, und was das hervorgebracht hat, das haben wir hier letztes Jahr im Mai und im Juni gehört, nämlich Leonhard Kugler war zuerst zu Gast und sprach als Leiter für seinen Fachbereich im CENDES darüber, wie staatliche Handlungsfähigkeit Open-Source-basiert aussehen kann und gar nicht jetzt irgendwie so High-Level, so nach dem Motto, oh, wir brauchen mehr Open-Source, nicht wahr? Sondern das ging wirklich sehr tief rein. Wir haben uns vor allen Dingen festgebissen an dem Thema digitale Software-Lieferketten. Kurze Zeit später darauf war auch dann klar, warum. Das CENDES hat zum Thema Sicherheit in der Softwareentwicklung nochmal eigene Services gelauncht und das ist sehr spannend. Hören wir mal rein in die damalige Episode, was Leonhard Kugler dazu gesagt hat.
Wenn wir uns mit einer Gestaltungsfähigkeit und auch mit den Grundstrukturen unseres freiheitlich-demokratischen Grundwesens auseinandersetzen, stellt sich natürlich auch die Frage der Herkunft dieser Technologien oder welche Gestaltungsspielraum wir da haben.
Also wer an Softwareentwicklung interessiert ist, das war wirklich eine Software Development Folge, kann man sagen, und eben kombiniert mit dem Thema digitale Souveränität. Toll daran fand ich persönlich, es war nachher aufgehangen an dem Stichwort, das kam also in der Vorbereitung vor, es kam im Podcast vor, öffentliche Ordnung. Ja, also es geht wirklich um die Grundfeste unserer bundesrepublikanischen Ordnung als Gesellschaft und auch in der Sicherheitspolitik nach innen und außen. Das meint man vielleicht gar nicht, wenn man jetzt irgendwie an ein GitLab Software Repository denkt. Aber nur mal ein Verweis auf die neue Sicherheitsstrategie der USA, die jetzt uns seit ein paar Wochen beschäftigt. Das ist ein brandaktuelles Thema. Und wo sollen wir uns damit auseinandersetzen, wenn nicht in der Welt, wo eben auch Software und Technologie entsteht, also in der Informatik? Ja, wie man das auch aus einer Sozioinformatik-Perspektive, aus einer Community-Perspektive auch unterstützen muss, nämlich welchen Schlüssel das eigentlich darstellt. Digitale Souveränität, ne, menschengemacht herzustellen, wie man das vielleicht als Community an der Hochschule oder in der öffentlichen Verwaltung herstellen kann. Das habe ich besprochen mit Janu Feikens, die auch beim Zendis unterwegs ist als Community Managerin und ja, der ich genauso wie Leonard verdanke, dass diese schöne Kooperation zustande gekommen ist. Hören wir mal rein. Hier ist nochmal Janu.
Wenn Sie dann noch die Mehrwerte von unserer Plattform als Baustein einer sicheren und souveränen digitalen Infrastruktur erkennen.
Dann, ja, was ist dann? Dann haben wir hoffentlich eine wirklich gute Grundlage, digitale Souveränität zu erstellen. Das könnte man vielleicht hier noch als Satzvervollständigung aus meinem kleinen Soundschnipsel, der ist etwas kurz geworden, ja, noch ergänzen. Also, wer sich für das Thema Zendis interessiert, das waren zwei Folgen, in denen wir wirklich, glaube ich, tief reingeschaut haben in das Verständnis, in das Selbstverständnis dieser nachgelagerten Behörde, würde man jetzt vielleicht sagen, oder Agentur des Bundes. Extrem spannend für alle, die irgendwas in dem Thema offenes Software-Ökosystem, digitaler Staat tun und da sich interessieren. Dann wurde es etwas grundsätzlicher in der Forschungsrichtung und wir haben uns mit Jens Thiemann und Mike Weber von Fraunhofer Focus über agentenbasierte Simulationen unterhalten. Hören wir auch da direkt erstmal rein.
Was wir in der Publikation als Fluch und Segen der Simulation bezeichnet haben, das wird genau in diesen einzelnen Schritten deutlich. Also schon das Festlegen einer einzelnen Variable, eines einzelnen Merkmals von einem Agenten, Festlegung, welcher Agenten gibt es, die Festlegung, wie bewegen sie sich überhaupt? Was passiert in der Interaktion? Das ist alles frei bestimmbar.
Ja, worum ging es? Es ging darum, kann man das Handeln vom Staat oder das Handeln des Staates simulieren und den Einfluss auf die Bevölkerung ebenfalls simulieren und alle, die jetzt in dieser Gleichung vorkommen, modellieren, aber einmal nicht mathematisch modellieren, sondern als agentenbasiertes System. Und diese agentenbasierten Simulationen, Agent-Based Modeling, ist eine ganz ja, reguläre Methode im Wissenschaftsbereich, wenn man eine artifizielle Umgebung erschaffen möchte, in denen diese Agenten, Achtung, jetzt nicht verwechseln mit den heutigen KI-Agenten, sondern wenn man diese Agenten im Sinne von einzelne individuelle Entscheidungsträger simulieren möchte. Ja, das könnte man eben auch mathematisch tun und dann baut man eine Formel auf und rechnet dann und fährt gewisse statistische Annahmen. Man kann das aber auch agentenbasiert durchführen. Und das Spannende war eigentlich hier zum einen die Simulation, die das Fraunhofer Focus Institut hier tatsächlich getätigt hat. Da ging es dann eben um elektronische Identitäten, also EID ist wieder ein E-Government-Thema. Ich fand es aber auch wissenschaftlich total interessant, denn diese agentenbasierten Simulationen, das habe ich auch in meiner Doktorarbeit genutzt, da kommt man schnell an einen Punkt, wo man ja vielleicht auch so ein bisschen sagt, das ist halt einfach eine andere Methode, um etwas zu simulieren und um zu einer großen Datensicht auf ein Thema zu kommen, wo wir eben keine Bestandsdaten haben. Ich war vorhin bei dem Thema Abgrenzung der Wissenschaftspodcast. Ich kann mich halt nicht hinstellen und jetzt hier irgendwie ins Packeis hineinbohren und dann weiß ich, wie viele digitale Personalausweise würden sich denn nächstes Jahr verteilen. Das geht nicht, aber ich könnte, das hat Fraunhofer Focus hier getan, ich könnte halt simulieren, wie sind denn verschiedene Kommunikationsaspekte in der Verteilung, in der Akzeptanz, vielleicht besser, der digitalen Personalausweise, welche Rolle spielen die, wie wirkt sich das darauf aus, ob Menschen einen digitalen Personalausweis nutzen, etc. etc. Ich muss jetzt nicht die ganze Folge rezitieren, aber diese Idee als Methode, das in Agenten hineinzuprogrammieren und dann hinterlegt man entweder Zufallszahlen oder halt mathematische Abhängigkeiten. Also man merkt schon, ich bin da mit viel Leidenschaft drin. Das finde ich richtig spannend. Und es gibt auch eine eigene Programmiersprache dazu. Das ist diese NetLogo-Programmierung und Simulationsumgebung. Und wen das also interessiert, auch vielleicht für eine Forschungsarbeit, sogar für eine Abschlussarbeit, das kann man sich durchaus im Rahmen einer Bachelorarbeit schon einmal draufschaffen, diese Kompetenz, wenn man das möchte. Man kann das aber auch in einer Doktorarbeit richtig tiefgehend nutzen und zum Beispiel auch als Hauptmethode, zumindest in der Wirtschaftsinformatik, eben einsetzen, weil man sich da eben ja eine Laborumgebung unterm Strich aufbaut, ne, für das, was man da erforschen möchte. Sehr, sehr spannend. Hat viel Spaß gemacht, auch diese Folge. Dann sind wir zu Sean Forbe gegangen. Sean Forbe ist Legal Data Scientist und das war ja auch wieder so eine Episode, ne, wie entsteht das? Ich bin auf Social Media unterwegs, ja, und also von wegen Digital Detox ist es bei mir eher das Gegenteil. Ich mache einmal Social Media auf und dann muss ich eigentlich direkt meinen Redaktionsplan öffnen. So war das auch in der Folge mit Sean, denn er hat eigentlich das gemacht, wovon ich in meinen Vorlesungen so erzähle, ja, man müsste Daten, die von Steuergeldern bezahlt werden, eben auch öffentlich machen. Das Prinzip heißt halt Public Money, Public Code oder Public Money, Public Data etc. Und das hat Sean sich genau gedacht. Im Rahmen seiner Promotion ist er dann dazu übergegangen, Datentöpfe zu finden. Also er identifiziert Datentöpfe in unserem Rechtsstaat, die aber noch nicht wirklich weiterverbreitet werden. Er bereitet und kuratiert diese Daten und sorgt dafür, dass sie archiviert werden. Er nutzt dafür eine spezielle Datenplattform. Also wer sich das Themengebiet näher anschauen will, es geht eigentlich um Forschungsdatenmanagement und Open Data. Und hören wir einmal rein, was Sean damals gesagt hat.
Das hat sich dann über die Jahre dann immer weiterentwickelt. Du hast einen Datensatz gebaut, warum nicht einen zweiten, ja? Und mittlerweile sind es 19 und es wird halt immer mehr.
Und es wird sicherlich nicht der letzte Datensatz sein. Also man kann das sehr schön auf Social Media, vor allen Dingen LinkedIn, beobachten, wo Sean da tätig ist und immer wieder neue Datensätze generiert und damit unterm Strich ja ehrenamtlich tätig ist. Ne? Kann man nicht anders sagen. Dann sind wir weitergegangen zu einer Fragestellung, die auch wieder durch eine Studie kam. Jan Büchel vom Institut der Deutschen Wirtschaft war zu Gast, um über eine Studie zu sprechen, die eigentlich mit dem Thema KI-Jobs in Deutschland sich auseinandersetzte. Und wir haben schnell gemerkt, dass wir nicht nur über die Studie selber sprechen wollen, sondern dass uns eigentlich auch die Machart der Studie, die Probleme, die bei solchen Betrachtungen ganz allgemein auftauchen, beispielsweise der Patentierfähigkeit von KI-Systemen im deutschen Rechtsraum, dass uns ganz viele Randthemen begeistern und als Gemeinsamkeit auch verknüpfen, sodass wir noch in dem Podcast einen eigenen Forschungsimpuls im Prinzip erlebt haben und daraus eine Idee entstanden ist. Aber hören wir noch mal rein in die Folge vom September mit Jan Bücher vom Institut der Deutschen Wirtschaft.
Menschen müssen für KI begeistert werden. Also das fängt in der Schule an, das fängt im Studium an, das fängt in der Ausbildung, aber auch in Weiterbildung in den Unternehmen. Also bereits ausgelernte Beschäftigte, die kontinuierlich am Arbeitsplatz weitergebildet werden. Also in all diese Bereiche muss Begeisterung für KI hineinkommen.
Ich könnte mir vorstellen, dass bei ganz vielen Gästen und so jetzt ja auch bei Jan Büchel das nicht das letzte Mal gewesen ist, dass wir uns unterhalten haben im Forschungsimpuls. Denn das finde ich gerade das Spannende, diese Melange aus: Das ist ein Forschungsinstitut, das Institut der Deutschen Wirtschaft, aber es ist auch keine klassische Universität. Und trotzdem kommen da Forschungsergebnisse bei raus oder gerade deshalb. Und die sind wieder ein bisschen anders, als wenn man ein Paper schreibt, was als Ziel hat, eben die Zitierfähigkeit auf Google Scholar zu stärken. Denn es sind ja oft gerade bei dem Institut der Deutschen Wirtschaft sehr praxisrelevante, für die Öffentlichkeit sehr relevante Fakten, die entstehen. Also wer vielleicht an dieser Art der Forschung auch nochmal interessiert ist, dem kann ich nochmal die Folge eben mit Jan Büchel vom 4. September sehr empfehlen. Ein bisschen grundlegender war dann die Sesamstraßenfolge, wie wir sie genannt haben, mit Susanne Friese. Dr. Susanne Friese ist ja mir schon, das habe ich in der Episode auch berichtet, schon etwas länger vertraut, weil wir uns ja gemeinsam um das Thema KI-basierte Forschung ein Stück weit kümmern. Das heißt, wir haben dazu auch gemeinsam mittlerweile publiziert. Und ja, Susanne ist einfach voller Energie und voller Tatendrang in der Forschung aktiv und aber auch als Gründerin aktiv. Und wir haben ein bisschen allgemeiner darüber gesprochen, was sich denn in der Forschung jetzt gerade wandelt, wenn man auf qualitative Methoden schaut. Und sie hat das so ausgedrückt.
Da kann ich natürlich generalisieren über eine Gesamtbevölkerung, aber dann habe ich irgendwelche Zusammenhänge, die auch statistisch sind. Ja, und warum habe ich jetzt einen Statistikzusammenhang? Da setzt die qualitative Forschung an. Und ich denke, das haben auch immer mehr Leute dann verstanden.
Eine ganz großartige Folge. Man kann die Folge dann nachher auch ausprobieren, denn es gibt ja eine Applikation, die sie gebaut hat mit ihrer Mannschaft, die so ein bisschen auf qualitative Forscherinnen und Forscher setzt. Man hat also einen Datensatz, vielleicht Interviews, das steht jetzt bei mir auch wieder an nächsten Monat, die auszuwerten qualitativ. Und da bietet sich das an, mal ganz modern das auszuprobieren im Rahmen der qualitativen Forschung mit KI-Unterstützung. Wichtig ist dabei, das fasse ich jetzt mal hier zusammen, es geht nicht darum, der KI die Daten rüberzuschmeißen und zu sagen, jetzt schreibt den Forschungsbeitrag, sondern dass man einzelne Aspekte in der Forschung, die vorher vielleicht sehr trivial waren, sehr mühselige Fleißarbeit, sich da Unterstützung zu holen von einem Tool, was so gut gemacht ist, dass es jetzt hier die Qualität nach oben schraubt und eben nicht durch eine Automatisierung Gefahr läuft, Irrwege einzuschlagen. Und darüber sprechen wir in der Folge vom 22. September, Susanne Friese und ich. Die anderen Folgen würde ich gar nicht mehr mit O-Tönen jetzt belegen wollen. Das waren Solo-Episoden. Aber was ist da passiert? Ich habe selber sehr viel im Bereich Wissenschaftsengagement letztes Jahr, dieses Jahr muss ich noch sagen, es ist ja aber schon der 30. Dezember heute, erlebt. Zum einen hat sich entwickelt, dass ich als Editor mit reingekommen bin, also als regelmäßiger Reviewer in einem Journal. Das war eine überraschende Entwicklung. Also man ist ja immer ehrenamtlich aktiv in der Wissenschaft. Das heißt, man ist tätig als Gutachter, als Gutachterin. Und wenn man das in so einem Journal über eine Zeit lang macht und in einer gewissen Frequenz und Qualität, dann kann es anscheinend passieren, wie ich dann gelernt habe, dass man eben dort so ein bisschen aufrückt. Und ja, das ist eigentlich ganz interessant, muss man mal zusammenfassend sagen. Ich werde das auch mal bei Gelegenheit nochmal zu Papier bringen oder ein bisschen mehr an Content dazu produzieren. Aber das Schöne ist ja eigentlich, dass man so den Zahn an der Zeit hat. Man sieht also, was kommt an Papern rein in so ein Top-Journal und wie geht man dann im Reviewer-Kreis damit um? Man kennt sich ja untereinander nicht in dem Review-Prozess selber. Und da ist man also anonym. Aber man sieht sich dann zum Beispiel entweder auf Konferenzen, und deshalb ist das so wichtig, dass man Teil dieser Community ist, oder halt in den Board-Meetings, die dort eben stattfinden und organisiert werden, wo man dann auch zum Beispiel mit dem Verlag zusammen, mit den Senior-Editern, die also die Ausrichtung von so einem Wissenschaftsjournal steuern, dann auch im Dialog ist. Ich habe das dieses Jahr sehr genossen, hier, weil mir so ein bisschen das internationale Reisen gerade fehlt, thematisch aus der Wissenschaft heraus, da wenigstens angedockt zu sein, denn das ist einfach... Da passiert eigentlich ja, wie sich Wissenschaft auch formt. Ne? In welche Richtung geht eine Disziplin? Hier natürlich ist gerade Wirtschaftsinformatik. Ja, und das macht also ganz viel Freude, muss ich sagen. Auch hier könnte man viel dazu diskutieren, wie ändert sich das unter dem Einfluss von künstlicher Intelligenz. Da möchte ich aber nochmal weitergehen auf ein zweites Thema, was sich letztes Jahr entwickelt hat, und zwar der EU AI Act. Das hat mich sehr gefreut. Ich hatte mich gemeldet bei der EU-Kommission, bei dem Call for Experts. Da kann man sich als Wissenschaftler melden und dann versuchen, als Experte Teil des Prozesses zu werden, in dem die EU-Kommission, in dem Fall ist das EU AI Office, weiterschreibt an der KI-Verordnung. Und das war tatsächlich ein mehrstufiger Bewerbungsprozess. Man musste diverse Nachweise einbringen und begründen etc. Und irgendwann kam dann die Meldung, es hat geklappt, ich bin da drin. Und es lief dann auch ganz großartig los, muss ich sagen. Ein bisschen ad hoc, ja, also es gab dann Termineinladungen, das Ganze findet rein virtuell statt und ist auch ein Ehrenamt, wenn man als Wissenschaftler teilnimmt, ganz wichtig, das auch nochmal zu sagen. Also es ist ein ganz normaler Wissenschaftsprozess, wo man sich mit einbringt. Das mag anders sein, wenn man da jetzt als Unternehmensvertreter abgeordnet ist. Das ist klar, da sitzen ganz viele von allen großen Tech-Unternehmen, sitzen da Menschen drin, die machen das dann beruflich. Jetzt für alle, die hier wissenschaftlich teilnehmen, und das ist auch, also ich würde sagen, mindestens die Hälfte in diesem Kreis, das sind alles Professorinnen und Professoren, die das on top machen, weil ihnen das Thema wichtig ist oder weil sie sich dafür begeistern. Und ja, was ich da auch wieder sehr gut finde, da sind nicht irgendwelche Menschen drin, sondern wirklich interessante Persönlichkeiten aus der Forschung, die man dann auch wieder erkennt oder die man woanders schon mal erlebt hat oder mit denen man vielleicht mal eine Forschungskooperation aufmachen möchte oder ja, die in den Forschungsimpuls einladen kann. Und auch das ist wieder super, eine Internationalität, akademisches Englisch zu sprechen und zu hören, das ist großartig. Und man sieht ja, dass etwas bei rauskommt. Ich möchte jetzt gar nicht auf die Inhalte vom EU AI Act Practitioner Guide eingehen, das polarisiert auch so sehr. Aber das ist einfach ein toller, demokratischer Prozess, der mir sehr viel Freude macht und auch nicht zu intensiv ist, das zu begleiten. Also das fand ich auch nochmal ein echtes Highlight für mich in diesem Jahr. Wo geht es hin im nächsten Jahr? Es wird ein arbeitsintensives Jahr, das weiß ich leider schon. Deshalb, ich habe einen Redaktionsplan aufgebaut, um ein bisschen mehr Struktur hier reinzubringen in alle Initiativen, die hier im Forschungsimpuls stattfinden, also auf Social Media, aber auch hier im Podcast. Und ich weiß noch nicht, wie dogmatisch ich den sehen möchte. Im Prinzip, die Ideenliste ist unendlich lang. Es geht jetzt eher darum, wie baut man daraus ein Format, was man auch zuverlässig bespielen kann. An der Stelle fände ich es großartig, auch weiter Feedback zu bekommen. Viele von Ihnen und euch nutzen das in den Kommentaren immer mal wieder. Gerne davon Gebrauch machen, auch einen Stern dalassen, nicht einen, sondern dann bitte fünf, ja, damit sich entsprechend der Podcast verbreiten kann. Und Kommentare helfen auch, dass man auch ein bisschen Feedback bekommt. Es wird nächstes Jahr sicherlich auch mal eine kleine Studie geben. Ja, Daten sind ja unheimlich wichtig, also dass man hier so ein bisschen Appelle bekommt. Ich finde auch ganz toll, wenn Studierende sich melden. Das ist auch schon vorgekommen. Hey, kann man mal einen Podcast vielleicht da und dazu machen? Oder mit dem und dem Thema. Das wäre natürlich auch immer eine Möglichkeit. Und dann schauen wir mal im nächsten Jahr, wie zügig wir in eine regelmäßige Taktung hier reinkommen. Ich bin gar nicht so ein Freund davon zu sagen, das muss jetzt alle 14 Tage auf den Stichtag hinaus irgendwie klappen. Gerade bei so einem Projekt, ja, was eben nicht Teil der Haupterwerbsarbeit ist. Ne? Ja, auch Wissenschaftskommunikation kann dann ja in einer gewissen Frequenz sein und wir werden sehen, inwieweit sich das halten lässt. Die erste Folge wird auf jeden Fall eine sehr spannende Interviewfolge sein und Gesprächsepisode, muss man eher sagen, zu dem Thema E-Government und Verwaltungsdigitalisierung. Darauf kann man sich schon freuen, würde ich sagen. Ich wünsche jetzt allen Hörerinnen und Hörern einen guten Jahreswechsel und freue mich auf die erste Folge Forschungsimpuls im neuen Jahr.